Die Nordwesthandel AG präsentiert Verbundfunk, der Podcast für Fachhandel und Industrie.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es im Verbundfunk um das große Thema Nachhaltigkeit und zwar in der Gebäudetechnik, konkret im Haustechnikbereich. In Europa entfallen rund 40% der insgesamt verbrauchten Energie auf den Gebäudesektor und 36% der Treibhausgasemissionen werden dort erzeugt. Das heißt, in diesem Bereich muss sich viel tun, um die Klimaziele zu erreichen. Aber es gibt eben auch viel Potenzial, um etwas zu bewirken und die Weichen für eine nachhaltige Zukunft zu stellen. Die Klimawende erfordert massive CO2-Einsparungen, die Umstellung auf regenerative Energieträger, einen effizienten Umgang mit den verfügbaren Ressourcen und den Einsatz effizienter Technologien. Große Chancen also für Verbesserungen bietet das Heizen und Kühlen von Gebäuden sowie die Warmwasserbereitung. Die Industrie stellt dafür auch schon viele Lösungen bereit. Bei mir ist Mario Tröck, Geschäftsbereichsleiter Haustechnik bei Nordwest. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, Janine, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und wir so ein tolles Thema hier heute besprechen dürfen.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich schon. Lass uns doch mal kurz allgemein auf diesen Bereich gucken. Wie bedeutsam ist das Thema Nachhaltigkeit für die SAK-Branche inzwischen?
Ja, mit Sicherheit sehr bedeutsam und sehr wichtig. Und das jetzt auch nicht erst seit heute, sondern mit Sicherheit auch schon viel, viel länger. Insbesondere über unsere Industriepartner kommen immer wieder neue Impulse. Und das ist richtig und auch wichtig. Wenn ich mal ein paar Beispiele nennen darf, das Thema Energieeinsparung, Wassereinsparung, Recycling sind mit Sicherheit Aspekte, die da absolut reinspielen. Ein Aspekt, der mir aber auch besonders wichtig ist und von dem wir auch alle in letzter Zeit irgendwo betroffen waren, ist auch, dass wir die Versorgungssicherheit bei all dem Nachhaltigkeitsgedanken nicht vergessen, weil das ist auch Priorität A, dass wir für alle eine Versorgungssicherheit haben. Was mit Sicherheit auch wichtig ist, dass wir alle gemeinschaftlich in dem Vertriebsweg, in dem wir unterwegs sind, die richtigen Informationen bekommen. Und dass dadurch dann auch die Maßnahmen bestmöglich umgesetzt werden können. Wir als Nordwest agieren hier ganz klar mit unseren Anschlusshäusern und der Industrie gemeinschaftlich als Sprachrohr Richtung Verarbeiter. Und wenn man jetzt in die aktuelle Situation blickt, zeigt sich natürlich auch nochmal, wie stark das Thema Nachhaltigkeit die SAK-Branche beeinflusst. Denn wenn wir uns den Heizungsmarkt in den letzten Monaten angeschaut haben, ist das schon absolut eine besondere Situation, die es so auch noch nicht gegeben hat. Wir sehen eine stark gewachsene Nachfrage nach erneuerbaren Energien. Die Kehrseite der Medaille ist allerdings, dass wir eine gesteigerte Nachfrage nach Öl- und Gasanlagen ebenfalls vorweisen können. Das ist, glaube ich, jetzt nicht der Kerngedanke gewesen von dem Thema Energiewende. Und hier ist es so, dass es einfach bei den Endverbrauchern jetzt die Nachfrage danach gibt, um noch eine Bestandssicherheit zu haben für Öl- und Gasanlagen.
Solange es noch geht.
Genau. Und der Handwerker ist aus diesem Grund fokussiert auf das Thema Heizung. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir in einer Schieflage in der Branche sind, aber die Richtung geht total in das Heizungssortiment. Und die Sanitärindustrie und auch Handel, die eher auf Sanitär ausgerichtet sind, die leiden an der Stelle schon stark unter den Veränderungen am Markt.
Ja, das sind natürlich die Begleiterscheinungen für die Branche aufgrund der politischen Entscheidungen zum Thema Nachhaltigkeit. Lass uns mal kurz auf die Lieferanten kommen. In welche Richtung gehen die denn beispielsweise konkret in ihrer Ausrichtung?
Die Lieferanten orientieren und optimieren sich grundsätzlich im Thema Nachhaltigkeit. Das ist klar. Es gibt verschiedenste Partner, die auch uns schon ihre Nachhaltigkeitsstrategien vorgestellt haben in den verschiedenen Ausprägungen. Und dann gibt es ganz klar die Einflüsse, die wir haben im Einkaufsprozess, im Produktionsprozess. Im Einkaufsprozess gibt es mit Sicherheit einen Punkt, wo wir auch selbst als Nordwest sehr stark mit konfrontiert werden. Das ist das Thema Lieferkettentransparenz. Im Produktionsprozess sind die Einflüsse auch sehr, sehr stark, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, viele Hersteller richten sich aus auf plastikfreie, nachhaltige Verpackungen. Was ich auch sehr spannend finde, ist die nachhaltige Ausrichtung beim Thema Produktionsmaterial. Ein besonderes Beispiel, was ich hier nennen möchte, ist unser Fokuslieferant Vilo, der ein Recycling-System entwickelt hat, wo alte Pumpen eingesammelt werden und wieder im Produktionsprozess für neue Pumpen einfließen. Ich hätte mit Sicherheit auch noch weitere Hersteller jetzt als Beispiel nennen können. Die sehen es mir bitte nach. Aber das war jetzt ein Thema, was mir jetzt gerade spontan eingefallen ist.
Ja, ist ja gut zu wissen, dass sich so viel in dem Bereich tut, dass wir nicht alles aufzählen können. Das waren jetzt wichtige Aspekte des Ganzen schon. Aber dann gibt es ja noch die Innovationen bei den Produkten selbst. Was tut sich denn da am Markt?
Ja, Produktinnovation. Wir haben ja jetzt schon viel über den Heizungssektor gesprochen. Aber ein absoluter Treiber in der SHK-Branche ist natürlich auch der Heizungssektor. Und da ist aber jetzt auch eine Besonderheit, dass man auch erstmal konkret wissen muss, wo die Reise hingeht. Wir haben ja so viele Veränderungen jetzt in den letzten Monaten gehabt. Und da ist es auch für die Hersteller entscheidend, da eine klare Marschrichtung vorzuweisen. Und dann sehe ich auch unsere starken Lieferanten da in der Lage. Und da haben die ja auch alle schon auf der Messe was gezeigt und einiges im Petto, was da neue Produktinnovationen im Heizungssektor angeht. Deswegen würde ich jetzt da gar nicht mehr so stark drauf einsteigen. Aber da bin ich mir sicher, dass dieses Thema absolut vorangetrieben wird von unseren Lieferantenpartnern mit uns gemeinsam. Deswegen möchte ich jetzt eher auch in die Sanitärrichtung gehen, wo insbesondere das Thema Wassersparen im Fokus steht. Zum einen überhaupt den Wasserverbrauch zu reduzieren an der Zapfstelle im Endeffekt oder auch die Thematik, dass man Wasser weiterhin auch nutzbar machen kann. Wenn der Verschmutzungsgrad beispielsweise noch nicht so hoch ist, dass man es jetzt nicht mehr verwenden kann, und dass man dann weitere Nutzungsmöglichkeiten halt für das Wasser generiert. Und das sind aus meiner Sicht sehr, sehr spannende Themen, wo es auch wichtig ist, sich viel, viel stärker auch noch mit auseinanderzusetzen. Und ich bin da auch überzeugt, genauso wie ich es im Heizungssektor gerade gesagt habe, dass wir im Sanitärsegment auch noch viel, viel mehr Innovationen zum Thema Nachhaltigkeit finden werden und dass das Thema auch viel, viel stärker zu einer Selbstverständlichkeit wird, als dass wir das jetzt zu etwas Besonderem hier herausstellen müssen.
Das hat man ja auch auf der ISH im Frühjahr schon gesehen, dass da ganz, ganz viel in Arbeit ist oder es schon ganz viele Ideen gibt.
Ja, selbstverständlich. Wenn man da überlegt, um ein Beispiel zu nennen, die Firma Hans Grohe, die da ganz klar auch eine Vision gezeigt hat Richtung 2030, dass sie dann alle Produkte auch als wassersparende Version rausbringen wollen oder auch auf dem Messestand die Lösung, was die Thematik einer Dusche in einem Nebel angeht, wo man auch sehr, sehr wassersparend unterwegs ist, sind das mit Sicherheit Visionen, die ich sehr gut finde, aber die wir auch erstmal zur Marktreife bringen müssen, weil ich glaube, so weit sind wir da jetzt noch nicht, dass wir die jetzt in die Ausstellung stellen und die direkt verkauft werden. Das bringt auch alles immer wieder Herausforderungen mit sich. Und das ist halt übergreifend, sowohl im Sanitär- wie auch im Heizungs- oder Installationsbereich. Wenn da Innovationen kommen, ist das auch mit Veränderungen für den Verarbeiter verbunden und diese Veränderungen müssen auch erstmal richtig an den Verarbeiter transportiert werden und das ist halt eine Herausforderung, die wir auch im dreistufigen Vertriebsweg einfach grundsätzlich haben und das wird uns auch im Thema Nachhaltigkeit erwarten, wenn wir da Innovationen gemeinschaftlich vorantreiben wollen.
Und es muss ja, damit es überhaupt verarbeitet wird, vom Endkunden erstmal gewollt sein, ne? Deshalb jetzt die Frage, wie macht sich diese ganze Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit hin im Endkundengeschäft bemerkbar schon?
Es gibt mit Sicherheit verschiedene Typen Endkunden. Und das ist ja auch gut so, dass nicht alle gleich sind. Aber man spürt schon, dass die Endkunden auch von ihrer Seite aus Druck machen. Das auch nicht zuletzt, weil es auch sehr, sehr viel in der Presse war, das Thema Nachhaltigkeit. Gesellschaftlich, glaube ich einfach, sind die Menschen auch viel, viel stärker für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert. Und es heißt ja jetzt auch nicht, dass ein nachhaltiges Produkt jetzt immer auch besonders teuer sein muss, sondern da stimmt im Endeffekt bei den Produkten, die wir da haben, auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und aus dem Grund ist es auch so, dass sich mehr und mehr die Endkunden schon von vorne weg für das Thema Nachhaltigkeit interessieren und es auch in ihre Produktentscheidung mit einfließen lassen.
Und was bedeutet das konkret in der Ausstellung unserer Fachhandelspartner? Wird das da schon sichtbar?
Im Ausstellungsgeschäft ging es ja in der Vergangenheit immer sehr, sehr stark darum, den Geschmack des Endkunden zu treffen vom Design, dort eine Analyse des Kundentypen zu machen und dann zu schauen, dass man Kunden bestmöglich abholt. Und jetzt ist es halt wichtig, neben dem Thema Design dann auch rauszukitzeln, inwieweit dort auch nachhaltige Lösungen mit einfließen können. Und da stehen wir halt auch vor der Herausforderung, dass unsere Fachberater in den Ausstellungen sich da auch bestmöglich mit den Produkten natürlich auskennen müssen. Und da ist auch die Anforderung an die Industrie, natürlich uns mit den entsprechenden Informationen zu versorgen, dass wir das an unsere Fachhandelspartner weitergeben können und dass unsere Fachhandelspartner dann auch in der Lage sind, Mehrwerte zu verkaufen. Weil das ist ja auch wichtig, um zu zeigen, wir sind in der Fachschiene, ja, um da auch sozusagen Treiber von Innovationen zu sein und dem Kunden auch entsprechend abzuholen in der Qualität der Beratung. Und da kommt es dann jetzt halt nicht nur auf das Thema Design an oder weitere Punkte, sondern auch auf das Thema Nachhaltigkeit.
Es bleibt also spannend. Das können wir auf alle Fälle festhalten. Ich danke dir, Mario, für den Einblick.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Zeit.
Also, wir hören, in der SHK-Branche ist viel in Bewegung in Sachen Nachhaltigkeit. Jetzt möchte ich gerne auf ein Best-Practice-Beispiel zu diesem Thema zu sprechen kommen. Und dafür begrüße ich bei uns Dr. Susanne Steinhauer, die Leiterin des Nachhaltigkeitsmanagements bei Burgbart, ein wichtiger Lieferant von Nordwest. Schön, dass Sie da sind und dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Steinhauer.
Ja, liebe Frau Berghoff, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch über mein Herzensthema Nachhaltigkeit.
Sehr gerne. Ich freue mich auch. Seit 2014 sind Sie in dieser Funktion ja bei Burgbart und konnten das Thema dort mit einem Team ganzheitlich strategisch angehen. Und das haben Sie offensichtlich sehr gründlich gemacht, denn wenn man sich Ihre Internetseite anguckt, dann liest man dort direkt: vorbildlich nachhaltig. Burgbart ist weltweit einer der führenden Hersteller von Badmöbeln im hochwertigen Segment. In dieser Position sehen wir uns in einer besonderen Verantwortung für Mensch, Natur und Klima. Oder es ist auch zu lesen, 2016 war Burgbart der erste klimaneutrale Badmöbelhersteller der Welt. Wie haben Sie das hinbekommen? Und zwar deutlich früher als ja viele andere.
Ja, Frau Berghoff, in der Tat, vor 10 Jahren hat noch niemand über das Thema Nachhaltigkeit so intensiv geredet, zumindest nicht im Unternehmenskontext. Ich muss sagen, es war der Weitblick des damaligen Vorstandes, der mich angesprochen hat und gefragt hat, ob ich das wirklich strategisch und unternehmensweit, also Burgbart hat 4 Standorte, 3 in Deutschland und 1 in Frankreich. Und er hat mich gefragt, ja, willst du das strategisch aufbauen und ausrollen? Und ich habe damals wirklich ein bisschen überlegen müssen. Ich kam aus der Geschäftsleitung eines Standortes heraus, habe Chemie studiert und habe dann gedacht, okay, Nachhaltigkeit war ja für mich auch irgendwie neu. Und ich habe dann gesagt, okay, ich mache das, aber unter ein paar Bedingungen, dass das Thema Nachhaltigkeit wirklich auch in der Unternehmensstrategie verankert wird. Das war mir ganz wichtig, dass es eben nicht irgendwie in der Marketingabteilung angesiedelt ist und man nur drüber spricht und nichts tut. Ja, also dass ich es einfach richtig machen kann, und diese Zusage hatte ich. Und rückblickend kann man sagen, dass das wirklich auch ganz, ganz wichtig ist für den Erfolg in meinen Augen, dass das, ob das der CEO oder der Vorstand oder der Geschäftsführer ist, dass der wirklich sich vorne hinstellt und sagt, das Thema ist wichtig und wir machen das jetzt. Und dass er dann aber auch während der Zeit hinter einem steht und sagt, ja, ne, es hat ja auch mit Investitionen zu tun. Das war das Erste. Und das Zweite, was ich schnell erkannt habe, ist, dass das eben keine One-Man-Show ist, sondern dass das nur übergreifend geht. Es ist ein interdisziplinäres Thema. Also was habe ich gemacht? Ich habe ein Nachhaltigkeitsteam gegründet, das aus allen Bereichen Repräsentanten hatte. Und die Kollegen haben eigentlich diese Rolle, dann jeweils zu sagen, okay, sie sind das Sprachrohr vom Nachhaltigkeitsteam. Nachhaltigkeitsteam in den jeweiligen Fachbereich, weil auch da ist ja Information und Transparenz wichtig, ja, dass die Leute, die Kolleginnen und Kollegen sich auch mitgenommen fühlen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Rolle, die Ideen, die Anregungen, aber auch das, was nicht so gut ankommt, also dass einfach die Themen aus den Fachbereichen ins Nachhaltigkeitsteam reinkommen und wir das dann entsprechend verarbeiten und daraus dann auch Ziele und so weiter generieren. Und mit diesem Team habe ich dann im ersten Schritt eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt und dann auch Handlungsfelder. Wir haben gesagt, wo kann Burgbad denn den meisten Einfluss geltend machen überhaupt? Und dann haben wir 4 Überschriften praktisch definiert. Also das ist einmal die Lieferkette. Wir haben gesagt, es sind tatsächlich auch die Mitarbeitenden. Ja, also ohne die geht gar nichts. Es ist unsere Produktentwicklung und die Produktion. Und anhand dieses Rahmens sozusagen haben wir dann alle Ziele, Maßnahmen und so weiter im Laufe der Zeit ausgerichtet.
Ja, dann nennen Sie doch mal ein paar konkrete Beispiele. Was haben Sie an Maßnahmen umgesetzt?
Also Sie haben ja eben auch schon angesprochen, das Thema Klimaneutralität seit 2016. Und ich würde eigentlich gerne darauf eingehen, weil das Thema Klimaneutralität ja gerade auch in der heutigen Zeit, muss ich sagen, also das ist zumindest meine Beobachtung, dass das oft auch so ein bisschen mit Greenwashing in Verbindung gebracht wird. Und deswegen will ich das sehr gerne nutzen und erläutern. Das Thema Klimaneutralität finden Sie bei Burgbad immer nur und ausschließlich in Verbindung mit einem RAL-Gütezeichen, das nämlich klimaneutrale Möbelherstellung heißt. RAL ist das Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung. Es ist wirklich interessensneutral und ein transparentes System. Und da gibt es sogenannte RAL-Normen. Also um dieses Gütezeichen zu bekommen, das kriegt man nicht einfach so, sondern dann muss man diese Norm erfüllen. Und da muss auch ein dritter Partner schauen, ob das eben auch erfüllt ist. Und ich habe jetzt nur mal 3 Überschriften mitgebracht. Was muss man tun? Erstens, das ist irgendwie auch logisch, man muss seine Emissionswerte erstmal dokumentieren. Ja, man muss erstmal gucken, was hat man denn? Weil nur wenn man das auch dokumentiert, kann man ja im Laufe der Zeit auch Fortschritte oder auch Rückschläge verfolgen. Und wir haben uns praktisch als Kennzahl gesagt, sowohl Energieverbrauch pro Tonne produziertes Gewicht als auch CO2-Äquivalent-Emissionen pro Tonne produziertes Gewicht. Das ist so unser Start. Und das habe ich 2014 begonnen. Also ist 2014 unser Basisjahr. Auf diese Norm zurückzukommen, der zweite Schritt ist, dass die sagen, es wird erwartet, dass auch Emissionen reduziert werden. Und das ist natürlich ein wirklich weites Feld, oft auch mit Investitionen verbunden. Das heißt, auch da ist es wichtig, dass der Vorstand dahinter steht. Und da haben wir vieles gemacht im Laufe der Zeit. Wir kaufen heute noch Strom, aber den kaufen wir komplett klimaneutral ein. Wir haben große Investitionen in Heizungssteuerungssysteme gemacht, dass die eben effizienter werden. Von LEDs will ich jetzt gar nicht sprechen. Das sind die großen Dinge, aber auch die kleinen. Ja, wir haben also auch eine Bewusstheitskampagne, will ich es fast sagen, gemacht, dass die Mitarbeiter bitte wirklich das Licht ausschalten oder den Computer ausschalten, wenn sie nach Hause gehen. Also das ist auch ein Prozess, der hört auch nicht auf. Also da haben wir auch jetzt wieder Planungen, dass wir sagen, alle neuen Dächer werden natürlich mit Photovoltaik ausgestattet. Ja, also das ist eine Never-Ending-Story sozusagen. Und diese Reduktion, das ist ja ganz wichtig. Ich habe gesagt, 2014 haben wir angefangen. 2022 war es dann so, dass wir diese KPI, also diese Kennzahl CO2-Äquivalent pro Tonne produziertes Gewicht, konnten wir um über 68% senken im Vergleich zum Jahr 2014. Ja. Wow, ja. Und ich denke, das muss uns erstmal einer nachmachen. Ja. Aber eben auch, wenn wir das tun, es ist halt so, wir haben noch einen Rest CO2-Emission. Und das ist jetzt der dritte Schritt, wo die Norm dann sagt, wenn das Unternehmen bereit ist, nochmal Geld in die Hand zu nehmen und praktisch das zu kompensieren, indem es in Projekte, in zertifizierte Projekte investiert, dann darf er eben sagen, okay, es ist diese Möbelherstellung klimaneutral. Und das haben wir auch ganz bewusst seit Jahren getan, dass wir in ein Projekt in Indien investieren, in eine Biomasseanlage. Warum Indien? Weil ich aus tiefstem Herzen überzeugt bin, dass es eben die Schwellen Schwellenländer sind, denen wir helfen müssen, dass die nicht die gleichen Fehler machen, wie wir es in den Industrieländern gemacht haben. Ja, also wenn die wieder anfangen, mit Kohle Strom zu erzeugen, dann läuft es falsch. Und bei dieser Biomasseanlage ist das Konzept so, also in Indien wird ja viel Reis angebaut und dann gibt es solche Reishülsen, die normalerweise von den Reisbauern einfach am Rande des Feldes verbrannt werden. Dann sind sie weg. Und jetzt können diese Bauern diese Reishülsen zu dieser Anlage bringen, bekommen noch ein paar Rupien dafür, also hat man auch einen sozialen Benefit, einfach Biomasse und damit wird dann Strom erzeugt. Und ja, das ist im Prinzip dieser Dreiklang zusammengefasst, also dokumentieren, reduzieren und kompensieren. Und dann darf man eben dieses Gütezeichen dann entsprechend auch führen.
Sie haben es gerade gesagt, als klimaneutraler Hersteller arbeiten Sie weiter konsequent daran, Treibhausgase zu reduzieren und die verbleibenden Emissionen kompensieren Sie über Projekte, haben Sie ja gerade ausgeführt. Die Frage ist ja, es gibt auch Dinge, wo die Einflussmöglichkeiten eines Produzenten wie Burkhardt aber zumindest begrenzter sind. Stichwort Lieferkette. Wie gehen Sie damit um?
Ja, Sie haben völlig recht. Begrenzter wird es immer da, ja, wo der eigene Einfluss geringer wird. Ja, und wenn man sich die Wertschöpfungskette anguckt, dann ist natürlich auf der einen Seite die Lieferanten, also das, was vorher ist. Ja, da geht es natürlich nur mit Reden und Auswahl der bestimmter Lieferanten. Aber ich möchte auch, weil wir gerade hier auch so schön zusammensitzen, ja, und Sie ja in der Wertschöpfungskette nach uns kommen als Handelspartner, sage ich, auch da ist natürlich unser Einfluss begrenzt. Umso mehr freue ich mich, auch heute hier sein zu dürfen, dass wir dieses Thema besprechen. Einfach um auch Bewusstsein, also sowohl Sie als Handelspartner als auch Ihre Partner, ja, mit denen haben wir ja gar keinen direkten Kontakt oder nur sehr selten. Aber ich finde es so wichtig, dass eben diese Information, was ist denn Nachhaltigkeit, was können wir denn tun oder was tun wir denn? Ja, also dass man auch, sage ich mal, als nachgeschalteter Partner sagen kann, nee, wenn wir also bei Burkhardt kaufen, dann sind es wirklich nachhaltige Produkte. Und das gibt in meinen Augen ein Stück Sicherheit. Also die gesetzlichen Anforderungen, die sind ja für alle am Explodieren. Ja, und ich glaube, da ist es für alle in der Kette hilfreich, Partner zu haben, wo man weiß, okay, da fühle ich mich sicher. Insofern hoffe ich natürlich, dass so Gespräche wie heute auch dazu beitragen, dass dieses Bewusstsein, dass das dann eben auch guten Gewissens weitergetragen wird zum Interessenten.
Ja, da seien Sie sich sicher, Nordwest ist das Thema Nachhaltigkeit auch sehr wichtig. Wir versuchen das auch voranzutreiben, sei es in Form von Dienstleistungen zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wo ja Nachhaltigkeit auch ein wichtiger Punkt ist. Also wir haben das auf dem Schirm, das haben wir uns
sehr
auch auf
schön
die Fahne geschrieben.
Ja, das
im Rahmen unseres Einflussbereiches wieder.
Absolut, ne? Absolut. Und Sie haben ja auch sogar einen Nachhaltigkeitspreis ausgeschrieben, wo wir teilgenommen haben. Also das zeigt ja schon, dass Sie da ein toller Partner sind an der Stelle. Ja.
Wir bemühen uns. kommen wir zu einem Thema, das haben Sie gerade schon kurz angesprochen, mit diesem RAL-Gütesiegel. Ihnen ist ja absolute Transparenz sehr wichtig bei Ihrem Weg, weil Sie ganz klar sagen, Nachhaltigkeit ist Vertrauenssache. Wie dokumentieren Sie Ihre erreichten Ziele sonst noch?
Ja, also Sie haben vollkommen recht, Nachhaltigkeit ist Vertrauenssache. Ich will es noch ein bisschen spürbarer machen. Wenn Sie ein Produkt angucken in der Ausstellung, wenn Sie ein Badmöbel, wenn Sie eine Schublade auf und zu machen, wenn Sie davor stehen, Sie sehen nicht, ist das nachhaltig hergestellt oder nicht. Sie sehen es einfach nicht. Insofern ist es Vertrauenssache. Und ich habe von Anfang an die Strategie eben auf Transparenz gesetzt und zwar in zweierlei Hinsicht. Wenn man jetzt das Unternehmen an sich anschaut, unser erster Nachhaltigkeitsbericht, der völlig freiwillig verfasst wurde, also nicht gezwungen von gesetzgeberischer Seite, meine ich damit, ist 2014, 2015, also deckt diese zwei Jahre ab. Wir haben uns da jetzt auch nicht einfach hingesetzt und was geschrieben, sondern wir haben gesagt, es gibt ja Rahmenwerke, Standards auch an der Stelle, ob das der deutsche Nachhaltigkeitskodex ist, damit haben wir angefangen, oder unser letzter, der war dann im Rahmen eines internationalen Standards, GRI heißt das, ja, wo wir sagen, wenn wir berichten, wollen wir eben auch diese Rahmenwerke berücksichtigen. Aber da kann im Prinzip jeder Interessent nachlesen, was sind unsere Handlungsfelder, was sind unsere Ziele, was sind unsere Maßnahmen, was sind unsere Ergebnisse. Und da steht dann auch mal, wenn man was nicht so toll gemacht hat. Ja, aber das gehört für mich genauso dazu. Es ist einfach diese Transparenz des Unternehmens. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber für uns natürlich fast noch wichtiger, die Transparenz, was die Produkte angeht. Und da gibt es ja zum Beispiel das Zertifikat Blauer Engel. Also wenn man Umfragen Glauben schenkt, wissen 92% der Deutschen, was der blaue Engel ist und verbinden das mit nachhaltigen Produkten. Also haben wir gesagt, unser Bestsellerprogramm Equio, das lassen wir zertifizieren. Einfach, um da dem Kunden die Sicherheit zu geben, das ist ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Nachhaltigkeit muss nicht bedeuten, dass es automatisch viel teurer ist. Oder auch, ich meine, als Badmöbelhersteller haben wir natürlich ganz viel mit Holzwerkstoffen zu tun. Und da gibt es ja eine sogenannte PEFC-Zertifizierung. Das betrifft praktisch die Holzwerkstoffe, also dieses Thema nachhaltige Waldwirtschaft. Und da sind wir auch, also von Anfang an, ja, das ist eine Zertifizierung, da werden wir jedes Jahr vom TÜV geprüft. Und da sind wir in der Lieferkette, die Sie vorhin angesprochen haben. Da müssen wir nämlich bis zum Baumstamm im schlimmsten Fall nachweisen, ja, dass das Holz nicht aus irgendwelchen illegalen oder regenweltähnlichen Gebieten abgebaut wird, sondern dass es eben nachhaltig ist. Wir haben aber auch nochmal auch wieder ein RAL-Gütesiegel Made in Germany. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wir haben ja drei Werke, wo wir wirklich, sage ich mal, von der Spanplatte angefangen, alles in Deutschland auch herstellen. Und auch hier gibt es wieder eine Norm, gibt es einen externen Auditor, der herkommt und guckt, ja, was wird denn wo hergestellt, wo sitzen denn die Lieferanten und so weiter. Also auch da einfach das extern geprüft sozusagen. Zuletzt will ich auch nochmal das goldene M erwähnen. Das ist ja ein Qualitätssiegel, auch wieder ein RAL-Gütesiegel, was es schon unendlich lange gibt. Also, und Burgbart hat das auch schon seit über 30 Jahren. Und da geht es mehr um die Langlebigkeit, also da um die Qualität. Also da werden auch irgendwelche Prüfungen verschiedenster Art, also Dauertests, ja, Unhaltbarkeitstests und was, da Kuckuck alles, durch externe Prüfinstitute nachgewiesen, dass man überhaupt dieses goldene M bekommt. Also das ist auch nicht einfach so, dass man das bekommt. Und ich denke, all das ist eine gute Basis auch für unsere Handelspartner, dass man eben Burgbart Produkte auch weiterempfehlen kann. Ja. Und ich wollte es dann 2021 wirklich wissen. Ja, habe ich gesagt, okay, wir tun da alles Mögliche. Aber es gibt ja auch Ratingagenturen und im Bereich Nachhaltigkeit ist EcoVadis. Das ist die größte in Europa Ratingagentur mit Sitz in Paris. Und da habe ich gesagt, okay, da machen wir mit. Ja. Und deren System ist so, dass man da praktisch über alle Bereiche, also die Fragen Menschenrechte, Umwelt, Lieferkette, alles decken die ab. Über 200 Fragen habe ich da beantwortet. Das war echt spaßig. Und das System ist dann so, dass man Punkte bekommt. Und je nachdem, wie viele Punkte man hat, bekommt man dann eine Bronzemedaille, eine Silbermedaille, eine Goldmedaille oder eine Platinmedaille. Und ich muss sagen, ich habe mich schon gefreut, dass wir dann auf Anhieb eine Goldmedaille bekommen haben. Weil damit haben die uns nämlich bescheinigt, dass wir zu den 5% nachhaltigsten Möbelherstellern in Europa gehören, die natürlich geratet sind. Ne? Und das war wirklich für mich dann nochmal eine schöne Bestätigung zu sagen, ja, wir machen es richtig und wir sind auf dem richtigen Weg und es bedarf keiner Korrektur der Strategie.
Das ist eine Leistung. Jetzt kommen wir mal zu einem bisschen noch ernsteren Aspekt, als dieses Thema ja sowieso immer im Anklang so ist. Die Bewältigung der Klimakrise erscheint ja vielen als eine unlösbare Aufgabe. Aber Ihr Unternehmen zeigt erfolgreich, jeder kann durch verantwortungsvolles Handeln zumindest ein kleines Stückchen beitragen, die ganze Situation zu bessern. Machen Sie uns doch mal mit Ihrem Erfahrungsschatz bitte so ein bisschen Hoffnung.
Ja, Mut und Hoffnung, das ist das, was wir wirklich alle brauchen. Und was wir noch viel wichtiger brauchen, ist in meinen Augen Erkenntnis. Wenn ich mit Menschen rede über das Thema, und das tue ich wirklich oft, weil vielleicht merken sie, es ist wirklich mein Herzensthema.
Das merkt man.
Das merkt man, ne? Da ist oft eine Resignation, so nach dem Motto, ach, es ist doch alles so schlimm, was soll ich denn jetzt da schon ändern? Und die Chinesen und alle sind schuld, aber wir können ja doch sowieso nichts machen und so. Also da ist eine große, meine Wahrnehmung, Frustration und irgendwie so, ja, ich kann es ja nicht ändern. Und genau das ist der Fehler, sage ich jetzt mal. Wenn man erkennt, dass es wirklich an einem selber liegt, ja, was passiert oder was nicht passiert, dann ist das schon ein Riesenschritt. Und gerade um nochmal auf das Thema Klima zu kommen, ich meine, 2015 war diese Pariser Klimakonferenz, ja, wo wir uns weltweit auf dieses 1,5-Grad-Ziel geeinigt haben. Und es ist eben ein Unterschied, ob wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen oder ob wir das 2-Grad-Ziel erreichen oder das 3-Grad-Ziel oder das 4-Grad-Ziel. Ne? Weil je höher die Gradzahl, ja umso verheerender, umso schlimmer sind die Auswirkungen für die ganze Welt. Und das zu begreifen, dass es wirklich an uns selber liegt. Ja? Mit jeder Entscheidung, jeden Tag treffe ich eigentlich eine Entscheidung, auch mit meinen Kaufentscheidungen, ja? Treffe ich eine Entscheidung für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel. Ja? Und insofern, ja, Mut machen, na klar, das ist schwierig, aber vielleicht dieses Erkennen, und ich weiß, gemeinsam sind wir stark, das ist total abgedroschen, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein in diesem Kontext, weil wenn wir diese Klimaproblematik irgendwie in den Griff kriegen, ansatzweise, ja, dann geht das eben nur gemeinsam. Und dann geht das wirklich nur, wenn jeder Einzelne, alle Zuhörer, wir beide, wie wir da sitzen, wirklich seinen Teil dazu beiträgt, CO2 zu sparen.
Ja, aber das ist doch eine schöne Botschaft, zu sagen, lasst euch nicht lähmen von dieser vermeintlichen Ausweglosigkeit, sondern jeder macht, was er kann, und das bringt auf alle Fälle schon was.
Ja, und das ist auch das, was mich antreibt, ja, das ist das, wofür ich arbeite, dass man einfach darüber spricht und dieses Bewusstsein in die Welt trägt, dass jeder etwas tun kann.
Wunderbar. Vielen Dank an Susanne Steinhauer und Mario Tröck für die interessanten Einblicke. Wenn Sie Feedback oder Fragen haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreiben Sie uns gerne an verbundfunk@nordwest.com. Ansonsten hören wir uns bald wieder. Machen Sie es gut.
Sie hörten Verbundfunk, den Podcast für Fachhandel und Industrie. Weitere Informationen unter www.nordwest.com.